Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper und wir sind in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel geht es um Female Leadership. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast und eine ganz liebe Freundin bei mir, die Anna Kaiser. Hallo Anna!
Hallo Markus!
Es ist ganz, ganz toll. Wir machen ja schon den zweiten Podcast miteinander.
Das stimmt.
Ja, das wird noch zur Gewohnheit, du.
Können wir gerne machen.
Jedes Jahr ein Podcast. Mal gucken, was nächstes Jahr das Thema ist. Jetzt geht es um Female Leadership. Also es geht um dich, aber auch um das, was du tust. Du tust ganz viel auch für Female Leadership oder mit Female Leadern. Und das wollen wir natürlich ein bisschen mehr erfahren und drauf eingehen. Bevor wir das tun, vielleicht ein paar Worte zu dir, liebe Anna. Wer ist Anna Kaiser? Anna hat BWL studiert und dann Grundschullehramt an der Uni Passau. Sehr spannende Mischung, finde ich. Werden wir drüber sprechen. Mitgründerin von Bergjacke.de. Und dann gab es ein einjähriges Intermezzo als Startup-Beraterin. Und dann war sie, und dafür ist sie wahrscheinlich vor allem bekannt, Mitgründerin von Tandemploy. Darüber werden wir auch kurz sprechen. Haben wir letztes Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt werden wir ein bisschen mehr drüber sprechen, wie du dich als Female Leader in Tandemploy auch eingebracht hast und was dir wichtig war. Tandemploy war so erfolgreich, dass es letztes Jahr übernommen wurde von Finem und ihr habt euch dann zusammengetan, was ich glaube ich eine sehr, sehr spannende Melange auch ist. Darüber werden wir auch ein bisschen sprechen und du hast daneben aber auch ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement, Mitgründerin von Encourage Ventures und da kümmerst du dich um die Startups, Mitglied im Rat der Arbeitswelt bei dem lieben Herrn Heil im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Aufsichtsrätin der Deep Skill GmbH. Puh, habe ich noch was vergessen?
Alles super.
Alles super. Na prima. Liebe Anna, wo treffen wir dich gerade an?
Ich bin gerade in Frankreich, meiner zweiten Heimat sozusagen.
Schön. Sehr, sehr schön. Und du lässt es dir da gut gehen. Hast du gerade Urlaub oder wie bist du Nomade, also Working Nomad?
Genau, nee, ich habe eigentlich gerade eine ganz normale Arbeitswoche sozusagen. Ich habe ja hier gute Internetverbindung, auch wenn es so ein bisschen ab vom Schuss ist. Aber wir haben hier Glasfaser-Internet und so kann ich super vom Homeoffice Termine wahrnehmen und alles erledigen. Das ist perfekt.
Das ist auch eine Art von Nomadentum, aus Deutschland rauszugehen, weil man im Ausland besseres Internet hat.
Ist wirklich in der Tat so. Also ich habe hier besseres Internet, sogar schnelleres als in Berlin.
Oh je.
Wobei Berlin okay ist, aber zum Beispiel schnelleres als in Baden-Württemberg und Bayern.
Okay. Ja gut, das Internet, das muss, ich weiß nicht, kommt das irgendwie durch die Flüsse und muss erstmal von der Nordsee nach Bayern runterlaufen. Ne? Das dauert natürlich eine Zeit.
Genau.
Sehr schön. Wir machen immer, bevor wir dann in die eigentliche, in dein Leben und in deinen Lebenslauf einsteigen, so eine kleine Warm-up-Geschichte. Bist du bereit dafür?
Unbedingt.
Ja, super. Die drei Fragen plus eine Bonusfrage. Frage 1. An wie vielen Tagen letzte Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
Das ist eine gute Frage. Es ist bei mir, glaube ich, so ein Ongoing-Gedanke. Nee, Quatsch. Letzte Woche. Lass mich mal überlegen. Bestimmt einmal.
Okay, in welchem Kontext?
Im Kontext von Encourage Ventures, von dem, ja, was ich mitgegründet habe. Da werden wir später aber nochmal, glaube ich, genauer drauf eingehen.
Genau, sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schieben wir das mal auf den Parkplatz für ein paar Minuten. Die zweite Frage, worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen?
Oh Gott.
Es geht jetzt schon los, ne? Über diese Frage zum Beispiel.
Das ist spannend. Also da ich ja wirklich sehr viel und gerne lache, müsste ich mich jetzt auf eine Sache konzentrieren, die mir in Erinnerung geblieben ist letzte Woche. Also eine Situation gab es, da habe ich herzlich über mich selbst gelacht, weil ich seit langer Zeit im Garten versucht habe, wieder ein Rad zu schlagen. Also das jetzt man früher als Kind ständig gemacht hat. Und ich musste hinterher sehr über mich lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie sich das von der Außenperspektive angefühlt hätte, mich zu sehen.
Hattest du keine Zuseher?
Hatte ich in der Tat, aber die habe ich ausgeblendet. Okay. Also die haben auch herzlich gelacht, aber ich musste sehr, 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 sehr herzlich lachen. Das ist mir gerade in Erinnerung geblieben, als ich so aus dem Fenster geguckt habe.
Und sowohl dem Garten als auch dir ging es anschließend mindestens genauso gut.
Ja, das stimmt.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Wen wünschst du dir zu dieser Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Oh, schöne Frage. Ich glaube, alle, die jetzt gerade zuhören, sind perfekt.
Ist das nicht schön? How welcome can you ever feel? Also ihr seid alle ganz, ganz herzlich willkommen, auch von Anna.
Euch alle habe ich mir gewünscht. Oh,
ja, genau dich, die du jetzt gerade oder der du jetzt gerade vor dem, wo auch immer sitzt, welches Gerät auch immer das ist. Okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Psychologie, die tiefenpsychologische Schublade. Ich lese dir jetzt zwei Begriffe vor und würde dich bitten, ganz spontan zu sagen, welchen du präferierst, okay?
Ja.
Als Heißgetränk lieber Tee oder Kaffee?
Tee.
Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
Berge.
Als Haustier lieber Katze oder Hund? Also, Katze oder Hund, meine Güte.
Hund,
okay. So, mal gucken, ob ich das nächste hinkriege, patzerfrei. Die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
Streaming.
Und später leben lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Auf dem Land.
Okay. Gerne da, wo du jetzt auch bist?
Ja, gerne oder woanders. Ich kann mir schon vorstellen, wahrscheinlich beides, aber später kann ich mir vorstellen, vor allem auf dem Land, ja.
Okay, sehr schön. So, ich mal gucken, ob wir jetzt halbwegs patzerfrei durch deinen Lebenslauf kommen. Also, du hast ja das, was ich sehr spannend finde, du hast BWL studiert und danach Grundschullehramt. Wie kommt man denn auf so eine Mischung?
Das war ganz spannend eigentlich, dass ich damals ja wirklich noch nicht wusste, was ich so in der Zukunft machen will und habe nach dem Abitur mit BWL angefangen und eigentlich Immobilienwissenschaften damals. Das war ganz interessant. Mhm. Ja, es hatte mich irgendwie angezogen und ich dachte, ja, da kann ich vielleicht viel Geld verdienen. Das ist,
das
ist aber, ist ja, aber ja, vielleicht eine ganz interessante Frage, Markus, weil ich habe wirklich damals überlegt und ich kann mich an ein Gespräch mit meinem Onkel erinnern, der im Top-Management war und der hat dann gesagt, Anna, geh in die Immobilienbranche, da kannst du so ein bisschen die Männerwelt aufmischen und du bist eine unglaublich gute Verkäuferin, ja. Du kannst den Herren alle Immobilien verkaufen, so ungefähr. Also es war ganz interessant, da war schon so eine Komponente, es ist zwar eine männerdominierte Welt, ja, so ein bisschen, aber wie kannst du es da als Frau auch irgendwie mitgehen oder mitgestalten oder da teilhaben? Und habe aber dann im Laufe der Zeit, weil ich auch so mich für bildungspolitische Themen interessiert habe, während dem Abitur schon oder während dem Studium dann entschieden, Lehramt zu studieren, damit ich ein Gefühl bekomme, wie Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Und aber nicht mit dem Ziel, selbst Lehrerin zu werden. Das war bei mir eigentlich von Anfang an klar, sondern ich wollte das System verstehen und habe dann Schulen nebenher mit aufgebaut und gegründet. Und es war ganz interessant und spannend. Und da ich auch während dem Studium schon gegründet hatte, sozusagen, konnte ich mir das mit meinem Lehramtsstudium dann alles ganz gut organisieren und einteilen.
Gibt es so eine Situation aus deiner Kindheit, wo dieses Rebellische zum ersten Mal zum Vorschein gekommen ist?
Ich glaube, ich wusste immer genau, also was ich will. Oder wenn ich ein Ziel vor Augen hatte, dann habe ich das mit richtiger Motivation und Energie verfolgt. Und ich hatte das Glück, in einem Umfeld zu sein, in meinem Elternhaus, mit zwei ganz tollen Brüdern und sehr liebevollen Eltern, die mich komplett gelassen haben. Also die mir immer die Entscheidung selbst überlassen haben, wie ich mein Leben gestalte. Und das ist sehr, sehr schön. Also das hat mich sehr beflügelt. Die haben mich bei allem immer unterstützt. Ja, also ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ich mich es war die 12. dann schon, das ist ja quasi Leistungskurszeit dann im Gymnasium gewesen. Und dann habe ich mich ich hatte Leistungskurs Sport, mit meiner Sportlehrerin so zerstritten, dass ich zu meinen Eltern nach Hause bin und habe gesagt, also erstmal bin ich zum Schulleiter und habe gesagt, entweder sie verlässt die Schule oder ich. und dann hat mich der Schulleiter nur so angeguckt, was soll ich jetzt hier machen? Und dann war es für mich klar, ja, ich habe das angekündigt, ich muss das irgendwie machen. Und dann bin ich zu meinen Eltern gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich muss die Schule verlassen und habe denen die Situation erklärt. Und dann haben die gesagt, okay, wenn du dir ein neues Gymnasium, eine neue Schule organisierst, sehr gerne. Und dann hatte ich deine Ferien echt zu tun, ja, da so mit meiner Leistungskurskombination eine Schule zu finden, die mich aufnimmt. Aber ich habe es geschafft. Also es war halt so ein, okay, ich musste das tun, ja, weil ich meinen Werten, meinen Prinzipien treu bleiben wollte. Und dann haben meine Eltern nicht gesagt, du spinnst ja.
Aber du musstest es selber machen, ne?
Aber ich musste, ja, ich musste mich komplett selbst drum kümmern und genau, also das schon. Ja.
Was hattest du denn für eine Kombination Sport und?
Englisch. Tarzan-Abitur.
Das Tarzan-Abitur, das habe ich auch noch nie gehört. Ich hatte auch Sport als Prüfungsfach, aber nicht als Leistungskurs.
Ja, ja.
Sehr schön. Okay, und dann hast du Schulen gegründet. Wie, ich meine.
Ja, ich habe auf jeden Fall, bin eingetaucht so ein bisschen in die Thematik, wie man Schulen aufbaut. Wie man die gründen kann, unabhängig vom Staat, was so mehr oder weniger gelungen ist teilweise und so, und habe dann halt mit Teams, die das gemacht haben schon und da Erfahrung hatten, da einfach mitgeholfen und habe mir das angeguckt und mitgegründet. Und ja, es war interessant, weil es war so begleitend zu meinem Studium für mich sehr, sehr, sehr spannend, zu sehen, was kann man tun, um das Bildungssystem wirklich zu verändern.
Ja.
Habe aber dann eben schon während des Studiums eine andere Firma mit aufgebaut. Es war ein E-Commerce-Unternehmen für faire Wintersportbekleidung, also für die Berge, weil vorher deine Frage war, Berge oder Meer.
Ja.
Genau. Und das war dann, da war ich dann auch ein bisschen oder mehr oder weniger involviert, sodass ich dann schon wusste, irgendwann, wenn ich nach Berlin gehe, dann werde ich wahrscheinlich der bildungspolitischen Landschaft erstmal so ein bisschen in den Rücken kehren und in die Tech-Welt in Berlin eintauchen. Ja. Aber das waren dann so schöne Prozesse, die sich so entwickelt haben.
Und Bergjacke klingt jetzt so, als ob ihr in die Berge wolltet und ihr brauchtet noch ein paar Jacken. Und sagt, ach komm, bevor wir jetzt hier irgendwie unfair erstellte und viel zu teure fremd kaufen, bauen wir ein E-Commerce-Unternehmen auf. Oder wie?
Ja,
wie kann man sich das vorstellen?
Also warum habe ich es gegründet? Ich hatte während dem Studium Freunde von mir oder meine Clique, die hatten ein Wintersportportal aufgebaut. Skigebietetest.de hieß es damals, wo wir jedes Wochenende gefühlt Skigebiete getestet haben, darüber berichtet haben und so. Also es war eine super spannende Zeit. Und ich habe dann gemerkt, dass einfach in der Branche Outdoor-Bekleidung zu verkaufen, das war zu der Zeit ein absolut spannender Markt. Also da war Zalando und die Großen da noch gar nicht so dabei. Die sind dann erst nach und nach gekommen. Das war sehr interessant. Und ich habe damals auch mal in so einem Laden gejobbt und habe dann immer gesehen, natürlich, wenn ich abends die Kasse gemacht habe, wie viel mein Chef da wirklich verdient hat. Und dann habe ich gedacht, nee, also was der kann, das kann ich auch. Ja. Ich brauche ja im Grunde nur einen Laden und ich kann das ja online machen und dann aber auch noch den Fokus auf nachhaltige und faire Labels, um die zusammenzubringen und dafür einen Online-Shop zu entwickeln. Das fanden wir sehr spannend. Und haben wir dann
schwierig war das damals, solche Labels überhaupt zu finden? Das ist ja schon
sehr schwer. Also es war gar nicht ohne. Es gab nicht so viele und vor allem waren die auch nicht bekannt. Die musste man erst so ein bisschen auch marketingmäßig irgendwie mit vertreiben. Und dann wiederum war es wirklich eine spannende Zeit, weil dann die Großen wie Amazon, Zalando etc. auf den Markt aufgesprungen sind und deren Algorithmen schaffen es natürlich, einen täglich zu unterbieten, was den Preis betrifft. Und das macht es natürlich schwer, da nachhaltig mit, wenn man nicht jetzt wahnsinnig viel Kapital hat, da mithalten zu können. Aber es war für mich eine super spannende Zeit, ja, so einen Online-Shop aufzubauen, die Waren einzukaufen, zu gucken, wie man damit einfach mit bestimmten Margen noch Gewinn machen kann, etc. Es war halt so die erste Gründung.
Ja. Spannend. Ich glaube, die erste Gründung ist immer sehr nachhaltig auch. Ne?
Ja. Also neben den Schulen und dann die Einmalgründungserfahrung in der Clique um mich herum, klar. Aber so das erste eigene aufzubauen ist immer super, super schön.
Was ist dann daraus geworden?
Wir haben es dann natürlich irgendwann einstampfen müssen, mehr oder weniger, weil uns einfach die Gelder auch ausgegangen sind, weil wir das ganze Geld, was wir investiert hatten und immer wieder reinvestiert haben, dann einfach auch nicht ausgereicht hat, um da mit den Großen mitzuhalten. Und das wäre auch jetzt, es war gut, dass wir es zu der Zeit dann nicht weiter verfolgt hatten. Also alles gut. Ja.
Wie schmerzhaft ist so eine Erfahrung, wenn man irgendwann sagen muss, ach, jetzt müssen wir es zumachen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, damals fiel mir das gar nicht so schwer, weil ich einfach gesehen habe, okay, das war jetzt super, wir haben es probiert, das war super interessant. Wir gehen jetzt zwar mit ein bisschen Verlust raus, aber ich habe sofort gemerkt, boah, das hat mir aber so viele Tore geöffnet für eine neue Welt, in die ich eingetaucht bin, dass ich da schon gar nicht traurig war, weil ich irgendwie gefühlt habe, glaube ich, das nächste kommt.
Ja, das ist gut, das ist ja auch so. Ne? Man kann ja entweder traurig zurückgucken oder man kann sagen, jetzt geht zwar eine Tür zu, aber dafür gehen andere auf. Also ist ja mal eine Frage der Haltung, wie man auf so eine Situation
absolut
blickt.
Also ich habe es nicht in Erinnerung, dass ich da jetzt groß traurig gewesen wäre. Mhm. Sondern es war eher dankend, habe ich Tschüss gesagt und mich schon gefreut aufs Nächste, ohne genau zu wissen, was es ist.
Wusstest du da schon, was als Nächstes kommen wird?
Nee, gar nicht. Weil dann sind wir nach Berlin gegangen und da war dann so eine Zeit, wo ich dachte so, was mache ich denn? Als ich dann wusste, ich will nach Berlin, ich will so ein bisschen die Stimmung in der Stadt mitbekommen. Es stand so Ausland oder Berlin zur Auswahl und habe dann noch so ein bisschen reingeschnuppert, da auch in die Bildungspolitik und was da in Berlin los ist. Aber ich war einfach dann schon sehr der Startup-Welt in Berlin irgendwie zugewandt und habe dann, wie du sagtest, interimsmäßig fast schon, bin ich in eine Personalberatung für die Digitalwirtschaft eingetaucht. Ich wollte eigentlich, dass die mich vermitteln, weil ich wusste, ich hatte kein Netzwerk in Berlin zu der Zeit und dann haben die mich aber gefragt, ob ich nicht Lust habe, da die jungen Firmen zu begleiten, die ersten Teams aufzubauen und das fand ich dann sehr, sehr spannend, auch wenn ich nicht wirklich eine Ahnung hatte. Aber das war dann ja im Grunde so die Basis oder die Entstehungsgeschichte von meinem nächsten Startup und darum bin ich sehr dankbar, dass ich das damals gemacht habe.
Und darüber hast du dann auch die Idee und auch die Mitgründerin von
deinem Jana, Startup. Meine damalige Kollegin, genau, und spätere Mitgründerin. Wir hatten dann die Idee zu Tunemploy. Damals war das dann noch so zum Thema Jobsharing, weil wir einfach eine tolle Bewerbung auf dem Tisch liegen hatten, wo sich zwei Frauen in einer Führungsposition beworben hatten. Mhm. Und wir zu dem Zeitpunkt festgestellt haben, dass ganz, ganz viele tolle Bewerbungen von Menschen kommen, die gern in Teilzeit arbeiten wollen würden und auch in Führungspositionen, aber das zu dem Zeitpunkt meist nicht möglich war. Und dann sind wir auf das Thema Jobsharing gestoßen, haben uns das angeguckt und haben dann ziemlich schnell gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen eben diese Plattform bauen, ja, wo sich Menschen finden, um sich einen Job zu teilen, so ein bisschen wie beim Online-Dating, nur für den Job und haben diesen Algorithmus eben dann entwickelt etc. und so und haben dann eben mit dieser B2C-Plattform angefangen, was ja später dann was leicht anderes wurde, aber das war so quasi die Initialidee für unsere Gründung.
Jetzt kennst du ja aus diesem Intermezzo auch andere Startups, auch andere Gründerteams oder Gründerinnen-Teams. Ihr seid jetzt zwei Frauen gewesen. Hast du das Gefühl, dass zwei Frauen anders gründen als zwei Männer oder ein gemischtes Team?
Ja, auf jeden Fall. Denke ich definitiv, weil wir wissen ja inzwischen, es gibt Unterschiede von Männern und Frauen. Also ich weiß es immer nicht zu 100%, wie es ist als Mann, weil ich ja eine Frau bin. Ne? Darum kann man immer nur so irgendwie beschreiben. Aber
du hast ja Beobachtungspunkte in deiner Arbeit.
Genau, Beobachtungspunkte, die man hat. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe es geliebt, dass wir zwei Frauen waren und als zwei Frauen gegründet haben. Mhm. Ich hätte es aber auch gut bestimmt gefunden, wenn wir ein diverses Team gewesen wären. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, bloß keine Männer im Gründungsteam. aber ich fand es interessant, vor allem wie andere Gründer oft auf uns reagiert haben, weil wir doch in diesem Tech-Umfeld am Anfang, wenn wir als zwei Frauen immer eher so die Ausnahme waren. Also ich erinnere mich an unseren Microsoft Accelerator, den wir durchlaufen haben für ein paar Monate. Da waren wir absolut die einzigen Frauen in dieser ganzen Batch. Und wie die sich oft über uns nicht kaputt gelacht haben, aber die haben sich echt schon manchmal gewundert, so auf welche Dinge wir achten oder was uns wichtig ist, auf was die vielleicht gar nicht gucken würden. Und ich weiß es nicht,
Gib mal ein Beispiel, das interessiert mich jetzt.
Also zum Beispiel war für uns total wichtig, dass wir von Anfang an, als unser CTO dazu kam, also nach ein paar Monaten, wir waren zu zweit und dann zu dritt, haben Jana und ich uns einen Tag Zeit genommen, uns über unsere Werte zu unterhalten. Also was hat uns befähigt, 6 Monate gut zusammenzuarbeiten? Ja, also was sind unsere Grundwerte im Unternehmen, haben diese dann, also wirklich ganz kitschig, sind wir irgendwie in einem Notizblock und einem Stift durch den Schlosspark Sanssouci gelaufen.
Schöne Ecke, ja.
Und haben uns, ja, wirklich, so war das. Und haben uns Gedanken gemacht, weil wir aber wollten, dass wir von Anfang an uns im Klaren sind, was unsere Werte sind und was uns ausmacht. So, damit wir dann unserem ersten quasi Kollegen ein schönes kulturelles Onboarding geben können.
Schön. Das also, war also bevor der erste Mann eingestiegen ist.
So ungefähr. Ah ja, das ist ja schon, und das habe ich in der Tat jetzt von den männlichen Gründerteams, die sich da vielleicht nicht so die Gedanken gemacht haben, um uns herum, ja, ohne jetzt es pauschal sagen zu wollen und alle über einen Kamm scheren, will ich natürlich da nicht. Aber so in dem Umfeld, was ich damals hatte, habe ich halt gemerkt, Jana und ich waren sehr darauf bedacht, das alles kulturell, ja, für uns in der Zusammenarbeit immer einzubetten und uns Gedanken zu machen, wie wir als Startup zusammenarbeiten oder im Team zusammenarbeiten. Das war uns immer sehr, sehr wichtig. War natürlich unser Thema. Es ging ja um die Arbeitswelt bei uns generell als Startup und als Idee. Aber trotzdem haben wir uns immer dafür sehr, sehr viel Zeit genommen. Und würde ich auch in der Tat, egal für welches Startup und welche Idee. Mhm. Also es gab schon andere Startups, das habe ich bewundert, wie dann die den ganzen Tag vor ihren Laptops saßen in Räumen, die nicht besonders schön waren, vielleicht gerade mal noch ein Fenster hatten. Ja. Und dann saßen da die Techies vor ihren Rechnern und die haben natürlich überhaupt keinen Wert drauf gelegt, was da sonst noch im Raum oder in der Umgebung ist. Und uns war das zum Beispiel immer sehr, sehr wichtig, dass wir in einer Umgebung sind, die uns inspiriert, ja, die schön ist und so. Ich weiß jetzt nicht, das ist bestimmt nicht nur männlich, weiblich.
War das Bewunderung oder eher Mitleid?
Was meintest du?
War das Bewunderung oder eher Mitleid?
Ah ja, beides.
Ja gut, wenn man schon in den Schloss Park Sanssouci fährt, um die Werte aufzuschreiben. Ja. Das ist schon, ich weiß nicht, wie wären die Werte geworden, wenn er die in einem Kellerraum ohne Fenster aufgeschrieben hätte?
Eben, genau. Und genau das braucht man auch so für den Alltag. So, ja? Ja, inspirierendes, kreatives Umfeld oder was die Kreativität anregt.
Ja, wie habt ihr euch denn dann, das würde mich jetzt mal interessieren, wie habt ihr das erste Büro ausgewählt? Das muss ja auch was ganz Besonderes gewesen sein.
Ja, das stimmt. Das erste Büro haben wir so ausgewählt. Das war eine wunderschöne, so eine Altbauwohnung in Berlin am Rosenthaler Platz mit so Dielenboden, ja, stuckhohen Decken und richtig, richtig schön, also total gemütlich. Mhm. Und wir haben die ausgewählt, das Büro, weil wir dort einen Schlafraum hatten, weil wir gesagt haben, es muss so geschnitten sein, dass wir irgendwo im Büro einen Raum haben, wo wir einen ganz tollen Ruhe- und Schlafraum haben. Und der war ganz am Ende des Büros, konnte man so schön die Tür zumachen und dann war man wirklich weg so von dem Trubel. Und es war sehr, sehr schön. Und wir haben es, muss ich sagen, so toll eingerichtet, dass die meisten Leute, die das erste Mal kamen, dachten, sie müssen die Schuhe ausziehen. Weil sie sich so, weißt du, so gefühlt hatten wie zu Hause, wenn sie jetzt nach Hause kommen und alles ist schön aufgeräumt und es darf man nur keinen Dreck reintragen. Nee, Quatsch. Aber es war halt eine sehr gemütliche, schöne Stimmung. Es war auch mein Anliegen. Ich habe gesagt, ich will es schöner haben als in den meisten Wohnungen zu Hause der Leute, weil sonst verstehe ich ja, warum jeder im Homeoffice arbeiten will, wenn man dort eine bessere, schönere Umgebung hat. Ja, warum sollte man ins Büro gehen?
Ja, und das Bett, war das jetzt eher Mittagsstunde, Mittagsschläfchen oder Überstunde, dass man mal einfach über Nacht bleiben konnte?
Nee, das war wirklich für den Mittagsschlaf so. Okay. Das haben auch sehr, sehr viele genutzt. Ja, also es war
also für alle offen, für alle Mitarbeiter.
Mhm. Mhm, absolut.
Das ist ja dann Teil der Kultur geworden, ne? Offensichtlich.
Ja, also, absolut, absolut. Darum geht's ja auch. Ich wollte den Leuten auch eine Umgebung bieten, wo sie alles haben, was sie so brauchen oder was sie sich normalerweise im Homeoffice zu Hause einrichten würden, weil sie es nicht im Büro haben. Es sind ja meistens gute Dinge.
Genau. Machst du es heute auch noch, das Mittagsschläfchen?
Ich versuche das, ja. Also wenn ich vor allem einen sehr vollen Tag habe, dann versuche ich wirklich mal 10 Minuten zwischendrin. Ja, es geht natürlich nicht immer, wenn man unterwegs ist oder so, aber wenn man, wie gesagt, im Homeoffice ist, versuche ich das immer. Ja, und drum, wenn in Büros der Platz da ist und die Infrastruktur möglich ist zu schaffen, dann finde ich es toll, wenn Firmen das tun, weil ich glaube, mehr Menschen würden es nutzen, wenn dafür die Kultur geschaffen werden würde. Und die Stunden am Nachmittag sind die Leute so viel produktiver.
Ja, absolut. So, jetzt habt ihr natürlich ein ganz tolles, perfektes Arbeitsumfeld bei Tandemploy geschaffen. Wart auch erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass eben Finum euch unbedingt übernehmen wollte. Das klingt jetzt relativ profan, dass man irgendwann sagt, jo, jetzt verkaufen wir, also ja, wir machen jetzt Cash und wir geben unsere Kultur dahin, weil ne, wenn jemand übernimmt, dann wird es wahrscheinlich so sein wie dort. Was war das für ein Prozess, den ihr durchlaufen habt und musstet, um überhaupt bereit zu sein dafür?
Ja, also erstmal muss man sagen, bis man dahin kommt, dass man Exit machen kann, hat man ja viele Jahre harte Arbeit mit dem Team so hinter sich. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was wichtig ist, sich zu überlegen, wie schaffe ich es denn mit einer Arbeitskultur, dass ich lange aushalte als Team, also dass ich auch Durststrecken und schwer und Jahre, die einfach sehr anstrengend sind, überstehe und das aber mit einer sehr positiven und guten Arbeitskultur. Also für uns war es zum Beispiel wichtig, dass wir eine sehr offene, transparente Kultur hatten. Für uns war es total wichtig, dass wir aber eine menschliche Kultur hatten. Also einer unserer wichtigsten Grundwerte, die wir auch nie verändern wollten, war der Mensch zählt. Das heißt, alles, was wir getan haben in der Firma, hatte am Ende einen Mehrwert für uns Menschen. Mhm. Ja. Und das fing bei der Zusammenarbeit oder Kommunikation im Team an, hörte dann bei unseren Kunden aber auch nicht auf, sondern es ging wirklich so weit, dass wir uns immer gefragt haben, was bringt unser Tool, unsere Software, die wir entwickeln, den Menschen da draußen? Und das haben wir in unsere Werte immer einfließen lassen. Wir hatten zum Beispiel eine Zeit, da haben sich viele bei uns beworben, weil sie dachten, bei Tunemploy, da ist es so schön zu arbeiten. Da kann man in Teilzeit arbeiten, Mittagsschläfchen machen, da sind die so ganz entspannt und toll, so dass ich oft Bewerbungen hatte, so, ja, ich komme gerade, ich sag's jetzt so plakativ, ne, ich komme gerade von meinem Indienurlaub zurück und ich habe mich selbst gefunden und ich will nicht mehr so viel arbeiten und darum dachte ich, ich bewerbe mich bei euch. So. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja, wir ziehen mit unserer Arbeitskultur die falschen Leute an. Ja. Also wir können nicht nur die einstellen, die nur weniger arbeiten wollen, sondern wir wollen ja die einstellen, die Lust haben, mit uns an was Großem zu arbeiten. Mhm. Und wir bauen uns die Strukturen dann so, wie wir sie brauchen, um produktiv und gut zu arbeiten im Team. Mhm. Und dann haben wir hinter unsere Werte noch dieses What for, warum und wozu, ja, mhm. Weil alles, was wir bei Tunemploy intern aufgebaut haben, ist ja kein Selbstzweck. Also wir arbeiten ja nicht nur, also menschlich, ja, und produktiv und anders und versuchen alles an Arbeitsmodellen aus, einfach so, weil wir das wollen, sondern weil wir ja am Ende was Großes schaffen wollen, ja. Mit der Firma, die wir aufbauen, das Produkt, was wir entwickeln, soll einen großen Impact haben. Und das war schon was wir immer im Fokus hatten. Also immer dieses Ziel, wie kann es groß werden, wie kann es skalieren? Ja, und das war für uns wichtig, dass wir das dann nach einer Anfangsphase, wo wir dann so den Product Market Fit irgendwann gefunden haben, schon im Kopf hatten und das auch immer wieder mit dem Team kommuniziert, sodass das Team immer wusste, irgendwann, ja, wenn wir nicht dann große Investoren internationale nochmal reinholen und große Runden machen, was ja dann immer so, entweder man verkauft irgendwann oder man bereitet es vor, ja, größer zu werden, an die Börse zu gehen, gerade in einen Markt, wie wir ihn hatten, weil der einfach sehr, sehr viele Wettbewerber hatte, ne? Also wir mussten einfach in Ausschreibungen dann mit den ganz Großen mithalten können, ja, mit unserem Produkt, also mit den großen Tech-Unternehmen, die man kennt, die SAP und Microsoft dieser Welt, aber eben auch amerikanische Unternehmen, die Milliardenbewertungen hatten, so. Und das war für uns dann immer, das Team wusste, okay, da kommt irgendwann mal so ein Thema, dass wir entweder verkaufen oder den anderen Weg gehen. Und das haben wir dann kommuniziert. Und für alle war es dann, hey, ist klar, dass wir das machen. So, das
ist der nächste Schritt. War die Option organischen Wachstums keine für euch?
Die war da, aber wir hätten nicht schnell genug wachsen können, um mit den Großen mitzuhalten. Das heißt, wenn man dann merkt, okay, wir können jetzt organisch nicht so schnell wachsen, dass wir mit den Wettbewerbern mithalten können, die dann einfach nochmal 1000 Techies mehr im Unternehmen haben und an einer selben Idee oder gleichen Idee arbeiten, dann weiß man einfach, man muss was tun. Ja? Okay, und dann,
Das Thema Wachstum war für euch aber schon auch wichtig. Man kann ja auch sagen, okay, dann bleiben wir halt eine tolle Boutique-Nische. Ja, da kann man ja auch gut leben.
Absolut. Dann hätten wir ein bisschen mehr in den Beratungsmarkt reingehen müssen von Anfang an und hätten sagen können, okay, vielleicht ist dann die Software nicht mehr das, was unser Hauptfokus ist, weil das andere machen. Und wir gehen dann eher auf den Weg der Beratung. Ja, weil das Problem ist einfach auch, wenn man Software richtig gut und nachhaltig bauen will und dann nur noch ein paar Kunden hat, ja, und vor allem größere, und dann ist man immer in dem Risiko, dass welche wegbrechen. Also man braucht schon einen großen Pool an Kunden etc., der einen da aufrecht hält. Und darum war das für uns einfach dann, hat sich gut und richtig angefühlt, das so zu machen. Ja, absolut.
Klar, vor allem, wenn man von vornherein so ein gewisses Mindset in diese Richtung auch hat und auch dem Team ganz offen kommuniziert, irgendwann
hatten ist mal wir, der Punkt. Ja, und hatten wir nicht von Anfang an, ja, sondern hatten wir erst, als wir produkttechnisch in einen Bereich gekommen sind, wo wir gemerkt haben, wenn wir das weiter verfolgen müssen, ja, dann müssen wir ein Stück weit größer denken. So.
Okay, genau. Verstehe. Ja. Und dann war es sozusagen nur noch eine Frage der Zeit, bis dann der richtige Prinz vorbeigeritten kam.
Ja.
wie viele Frösche musstet ihr küssen, bevor ihr den Prinzen gefunden habt?
Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir selbst erstmal die Prozesse angestoßen haben, als die ersten Leute auf uns, also die ersten Firmen und potenziellen Käufer auf uns zukamen und gesagt haben, sie würden gerne kaufen. Das war toll. Dementsprechend konnten wir da so ein bisschen so einen Prinzentanz.
Und Finum hat am besten getanzt.
So ungefähr.
wie ist die Wahl auf Finum gefallen?
Ja, das war wirklich dann im auf die, weil es sehr eine spannende Kombi war. Also die Gründer, die Brüder, die kommen aus dem Tech-Umfeld. Ja, Jan und ich kommen ja eher aus einer anderen Ecke. Und die Geschichte einfach zu Finum, wie die sich aufgebaut haben, in welchem Bereich, die ja eigentlich aus dem Recruiting eher kommen, aber diese große Suite auch aufgebaut haben, haben wir einfach auch bausteintechnisch von unserer Technologie her sehr, sehr gut reingepasst. Mhm. Ja, auch so vom Kundenstamm etc. Und dann haben ein paar andere Dinge noch gepasst. Und dann, genau.
Das stelle ich mir gerade auch spannend vor, wenn ein weibliches Gründerteam auf ein sehr männliches Gründerteam
sehr
trifft.
Spannend, ja. Indische Wurzeln,
also auch total unterschiedliche Kultur, unterschiedlich sozialisiert. Der eine will den anderen übernehmen, ja, also auch das ist ja nicht komplett auf Augenhöhe, sondern ist schon klar, also wir bringen jetzt hier das Geld mit und wir übernehmen euch. Wie hat sich das angefühlt, so die ersten Meetings?
Ja, die waren okay, die waren gut. Wir haben nur sofort gemerkt, dass wir da einen Culture Clash natürlich an einigen Stellen haben. Aber das Interessante ist ja auch, ich finde das auch spannend, ne? Also ich gehe ja gerne dahin, wo es Reibungspunkte gibt, weil alles andere kennt man ja schon und hat man schon. So, also ich wusste ja dann irgendwann auch, wie es geht, so meine Kultur, so mein Unternehmen aufzubauen, ja, dass es so irgendwie smooth läuft. Aber das Interessante ist ja dann wirklich, was passiert, wenn die Teams diverser werden. Ja, und das ist dann immer der Moment, den ich sehr, sehr spannend finde. Drum hat mich das auch gereizt, ja, da eine gute Integration hinzukriegen. Und ich glaube, wir haben das in alles, was so in unserer Macht stand, ganz gut hinbekommen. Es gab natürlich Menschen aus unserem Team, die von Anfang an gesagt haben, dass sie wollen nicht in der Firma mit der Größe etc. arbeiten. Ja, sie haben sich bewusst für Tunemploy und uns entschieden. Aber das wussten wir und das war okay. Und mit denen hatten wir das auch kommuniziert. Ja, und keiner ist gegangen und gesagt, oh, voll blöd, dass ihr das gemacht habt. So, wir finden das doof, sondern alle sind dankend gegangen, ja, und haben diese Zeit geliebt, die wir zusammen hatten. Aber es ist halt einfach eine neue Phase gekommen. Und von dem her haben wir das ganz gut hingekriegt. Ja, aber Reibungspunkte gibt es da immer. Also das ist super interessant. Also vor allem, wenn es hierarchischere Strukturen sind, ja, also gerade mit so auch indischer Kultur und die amerikanischen Unternehmen, die haben ja doch auch oft eine andere Einstellung zu Arbeit, Auszeit, Teilzeit, Urlaub, ne? Also es ist total interessant. Aber es ist auch schön zu sehen, dass wir von allen Seiten oder lernen können, ja, dass ich Dinge und Bereiche irgendwie sehe, die dann neu für mich sind, die aber gut funktionieren und andersrum genauso. Aber ich glaube, bis heute haben sie so ein bisschen Angst vor unserer Arbeitskultur.
Ja, und wahrscheinlich auch umgekehrt, ne? Culture Clash ist ja immer von beiden Seiten das Unbekannte und das Unbekannte hat man ja eher Angst vor. Es gibt auch Leute, die sind neugierig, aber die meisten haben wahrscheinlich eher Angst davor. Wie hast du deine Mitarbeiter oder wie habt ihr eure Mitarbeiter darauf vorbereitet, dass es hier so einen Culture Clash geben wird und dass es dazu kommen wird, dass man sich vielleicht auch mal nicht versteht und so? Wie habt ihr das gemacht?
Offen drüber gesprochen, ja. Und in der Integrationsphase war es dann auch nicht so, dass ich alle geleitet, gelenkt hätte, sondern unser Team war ja, also die haben ja unsere Kultur auch so verinnerlicht, dass die dann auch oft für sich, ja, oder in ihren neuen Teams das mit reingenommen haben, etc. Also es ist ganz schön zu sehen, wie sowas am Ende wirkt, ja. Wichtig ist nur, dass man den Menschen zeigt, es funktioniert. Und es geht ja nicht darum, dass wir alle weniger und anders arbeiten, sondern dass es am Ende wirklich einen Mehrwert und einen Impact hat für die Unternehmen, ja, und für uns als Menschen. Und das ist schon schön zu sehen, wie lange sowas wirken kann und wie vor allem das Feedback, was ich auch bekommen habe von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Beispiel ein Tech-Team, mit dem ich lange gearbeitet habe, die auch dann gesagt haben, sie hatten noch nie so eine tolle Unternehmenskultur und die waren wirklich schon 20 Jahre irgendwie unterwegs. Und das macht mich schon glücklich, sowas zu hören, ja, weil am Ende muss man immer so eine Balance finden zwischen, wie kann ich den Druck standhalten, wie kann ich Vollgas produktiv und gut arbeiten, aber das Ganze eingebettet in einer gesunden menschlichen Arbeitsumgebung. ja, wo wir alle Spaß haben. So, das wäre so, das ist immer so mein Anspruch, wenn es um Führung geht. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen.
Hattest du irgendwann mal das Gefühl, auch jetzt gerade in der Integration, dass du deine Werte ja sozusagen kompromittieren musstest, dass du es nicht so durchleben konntest, wie du es eigentlich hättest wollen?
Ja, definitiv. Aber da habe ich auch dann drüber gesprochen. Ja, das ist wichtig. Also auch mit dem Team. Und dann, und das ist immer das Wichtigste, nicht aufgeben, sondern dann aber auch die Bereiche finden, wie man es vielleicht doch machen kann, ohne dass man jetzt die Pferde aufscheucht oder dann ein großes Thema draus macht. Also es ist ja so ein bisschen, ich sage immer, wenn alle sich beschweren, die Politik muss oder die müssen und jemand anders muss was machen, dann sage ich immer, wo können wir aber einen Weg finden, ja, wo man selbst das umsetzen kann, was man umsetzen will. Ja. So ein bisschen diesen Graubereich ausnutzen. Und das mache ich einfach immer. Und dann sieht man, dass man damit auch ganz weit kommt. Ja? Und dann merken die Menschen das gar nicht. Ich hatte das Thema mit einer Kollegin, also eine ehemalige Mitarbeiterin, die wollte, das war jetzt so ein Beispiel, einfaches, wirklich Stunden reduzieren hat erst nicht so funktioniert oder ihre Chefin hat es nicht erlaubt und so. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, mach so wie bei Tunemploy, ja, zeig, dass es funktioniert und dann, wenn es funktioniert, geh nochmal zu ihr. Sie braucht jetzt einfach das Vertrauen, dass es geht. Und so ist es ja immer, ne, bei einer Integration oder wenn so Culture Clashes sind, es ist ja nicht so, dass die Leute dagegen sind, weil sie einfach dagegen sein wollen, sondern weil sie das andere nicht kennen. Und darum kann man so toll immer die Bereiche ausnutzen, die Graubereiche, um erstmal zu zeigen und beweisen, dass es aber vielleicht sehr gut
das heißt,
ist. Ja?
Der Graubereich war in diesem Fall, die Kollegin hat einfach weniger gearbeitet, stundenmäßig und dann hinterher
hat es dokumentiert, hat es ihr
bezeigt. Und hinterher gesagt, schau, es
geht doch. Ich habe das jetzt ein paar Wochen probiert und es funktioniert 1A. Ja, ich will dir nicht in den Rücken fallen, aber ich wollte einfach auch für dich gucken oder für mich selber, ob ich dir mit gutem Gewissen präsentieren kann, dass es funktioniert. Ich wollte mir ja auch sicher sein. Also so, ne, einfach zu zeigen, Dinge funktionieren und dann so den eigenen Weg finden, ohne andere irgendwie zu...
Okay, aber in der Tat, das ist schon ein Graubereich, den man da ein Stück weit betreten musste, ne, um das dann auch so aufzuzeigen.
Genau.
Ist aber häufig ja so in Unternehmenskulturen, dass es zwar für bestimmte Regeln, für bestimmte Dinge auch Regeln gibt, dass die aber auch immer ein bisschen Interpretationsspielraum haben.
Immer. Und vor allem die Regeln sind ja auch nicht nur da, weil man Regeln, also sie haben ja auch keinen, ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern die sollen ja auch ein Ziel verfolgen. Mhm. Und wenn man das immer wieder hinterfragen kann, ja, und das ist ja auch eine Kultur, die man schaffen sollte, Regeln nicht nur befolgen, weil die Regeln da sind, sondern immer wieder auch zu prüfen, machen die Regeln noch Sinn?
Genau, oder kann man das Ziel auch anderweitig erreichen?
Absolut, und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man das immer wieder macht oder auch sehr hilfreich, gerade in so Integrationsprozessen.
So, jetzt habt ihr ja auch relativ lang und auch intensiv integriert. Würdest du sagen, die Integration ist schon abgeschlossen oder ist das so ein Daueraufgabe?
Nee, die ist abgeschlossen an sich auch schon länger, das wurde ja auch ziemlich schnell dann so aufgeteilt und so, aber es geht dann natürlich um viele Rattenschwänze, die dann da noch sind, ja, und bis man alles da wirklich 100% integriert hat, aber der Großteil produkttechnisch und so wurde ziemlich schnell forciert, ja.
Ja, klar. Genau. Nee, also die formalen Elemente zu integrieren, das geht ja relativ schnell.
Du meinst spannend, kulturelle
Elemente. Genau, Geschichte. Spannend ist es, also Prozesse auf der einen Seite oder auch Mindsets, kulturelle Elemente, Verhaltensweisen.
Nee, absolut.
Ja.
Also die integriert sind und bleiben wollten, so, die sind geblieben und jetzt würde ich sagen integriert, so, definitiv. Die haben da ihren Weg gefunden, auch ihre Karrierepfade mehr oder weniger da angetreten, schön zu sehen, ja. Und die sich nicht wohlgefühlt haben, die sind gegangen und das ist auch okay. Also das wussten wir und das ist in Ordnung.
Habt ihr da eigentlich so eine Art Change-Programm aufgesetzt oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, einfach, das war gar nicht so formal, beziehungsweise das Team von Finem hat natürlich da versucht, was in ihren Möglichkeiten stand und Diana und ich haben im Hintergrund, im Grunde, ja, haben wir ein Change-Programm betrieben, aber wir waren einfach nah dran an den Leuten und haben versucht, das zu begleiten und das war das Wichtigste.
Ja, manchmal ist nah dran sein und nahbar sein und ansprechbar sein das beste Change-Programm.
Nur das, das, was zählt, also dass man hinhört und dass man eine gute Kommunikation hat, das ist das Wichtigste, ja.
Was war das Überraschendste von in dieser ganzen Integration für dich?
Das Überraschendste. Hm. fällt mir jetzt gar nicht so wirklich was ein. Es waren ständig überraschende Dinge, aber jetzt nicht ein überraschendes Element, was mir so in Erinnerung geblieben wäre. Nee, das war eigentlich so wirklich so ein Prozess, der wir da so durchlaufen sind und nichts, was jetzt super außergewöhnlich, glaube ich, gewesen wäre. Mhm. Ja.
Wobei, nee. Du lässt dich wahrscheinlich auch von nicht viel so richtig überraschen.
Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich Überraschungen mag.
Da ist es eine Haltung, dass man sagt, ich bin mal sehr gespannt, ich gehe jetzt um diese Ecke, mal gucken, was dahinter passiert. Ja.
Also es ist, war jetzt wirklich eine spannende Frage. So, hat mich was überrascht? Bestimmt ganz viel, aber ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben.
Nee, das ist klar. Es kann ja eine Haltung sein. Das gehört einfach dazu. Jeden Tag gibt es Überraschungen und die Überraschung ist das Bekannte. Ja.
Absolut. Nee, ich liebe es, wenn alles bekannt wäre, das wäre für mich ganz schlimm. Ja. Okay. Ich mag es sehr, dass es neue Dinge gibt, die man dann lernen kann.
Apropos neue Dinge, was passiert denn jetzt? Du hast die Integration oder ihr habt die Integration soweit abgeschlossen. Was ist so dein nächstes großes Kapitel?
Ich gehe ins Sabbatical.
Nein! Ehrlich?
Nein, ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen Auszeit nach dieser Phase, um zu reflektieren, ein bisschen innezuhalten, einfach ein paar Dinge neu zu sortieren. Sabbatical heißt ja bei mir nicht, dass ich nichts mehr arbeiten werde. Ich habe so viele tolle, schöne Projekte und Ehrenämter, die ich weiter verfolgen will. Von dem her ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur in der Karibik am Strand liege, aber ich aus dem Daily Business mich so rausziehe, um einfach Zeit zu haben für mich, ja, und für Dinge, für die ich jetzt lange keine Zeit hatte.
Und die Reflexionen werden dir ganz sicher auch wieder ein paar Überraschungen geben, die du aber dann völlig normal empfinden wirst.
Bestimmt. Nein, ich freue mich wirklich sehr darauf. Ja.
Hast du dir irgendwas vorgenommen? Wirst du eine Reise antreten oder ganz ruhig in Frankreich verbringen? Ja. Was hast du vor?
Also bewusst habe ich gesagt, ich will jetzt auch nicht gleich groß mein Jahr da in Reisen planen, weil dann habe ich ja schon wieder Deadlines, Termine etc., sondern mein erstes Ziel ist, nicht nervös zu werden, wenn kein Termin im Kalender steht, weil man das auch mal immer wieder üben muss. So. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und dann will ich einfach Dinge auch wieder neu ausprobieren, die ich lange nicht gemacht habe. Ja. Entweder ganz neue Sachen lernen, was auch immer es ist. Also ich muss es mir noch einfallen lassen, aber viel lesen, viel draußen sein in der Natur und eine Reise steht schon an, jetzt segeln in Kroatien, darauf freue ich mich sehr und dann mal gucken.
Glaubst du, schaffst das?
Das werde ich wirklich mal probieren für ein paar Wochen. So, das ist dann total. Aber da ich ja, wie gesagt, ein paar Projekte habe, die ich weiter verfolgen will, ja, werde ich das nicht die ganze Zeit machen, sondern mir dann so Auszeiten nehmen, wo ich dann sage, da bin ich jetzt wirklich 4 bis 6 Wochen mal richtig offline. Da mache ich nichts und dann komme ich wieder zurück und dann setze ich mir meine Termine aber sehr, sehr schön irgendwie auf bestimmte Wochentage etc. Ja.
Wir wollten ja noch ein bisschen auch über Female Leadership sprechen. Du hast ja auch vorhin gesagt, ja, also du siehst schon, dass es Unterschiede gibt im Leadership-Style zwischen Frauen und Männern oder auch zwischen männlichen, weiblichen und gemischten Teams. Wie würdest du ein weibliches Team, ein männliches Team oder ein gemischtes Team charakterisieren?
Ja, also wir haben ja alle so ein bisschen unsere Stereotypen im Kopf, und die will ich, glaube ich, jetzt nicht bespielen. Aber was ich immer als Rückmeldung bekomme, und auch selbst so in meiner Beobachtung sehe im Vergleich auch zu meinen Erfahrungen als Team oder reines Frauenteam in der Führung, dass es schon von Vorteil ist bei Frauen, dass mehr Emotionen zugelassen werden. Ja, das ist was ich auch wirklich von Menschen als Feedback bekomme, die viel von Frauen und von Männern geführt wurden und sagen, es war einfach anders, ja, und gerade der emotionale Bereich war irgendwie einfacher zu erschließen. So, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Männer da nicht zu in der Lage sind oder fähig sind, aber es liegt wahrscheinlich, so meine These, eher an den Strukturen, die wir halt um diese männliche Führungskultur aufgebaut haben, dass es dort nicht so einfach ist, das zuzulassen, ja, und zu öffnen. Und mir geht's nicht darum, und don't get me wrong, ja, also viele denken auch immer, wenn sie bei uns, wir haben vorher viel über Tannenfall gesprochen, bei uns ins Unternehmen kamen, was so von außen sichtbar war so, hey, hier ist ja wirklich so High Life in Tüten, ja, jeder kann hier machen, was er will und arbeiten, wie er will, etc. Und so, hinter den Kulissen hatten wir ganz klare Strukturen. Das heißt, wir hatten ganz klare Ziele. Wir waren in der Kommunikation sehr transparent, aber Jana und ich waren auch sehr strikt in Themen. Ja, uns war es total wichtig, dass wir Ziele erreichen. Und wir hatten eine tolle Fehlerkultur, weil wenn Fehler immer, die gleichen immer und immer wieder passiert sind, das haben wir nicht toleriert. Ja, also es heißt ja nicht, und das ist mir total wichtig, wenn ich Emotionen in meiner Art der Führung zulasse, ja, und menschliche Führung zelebriere, dass ich keine gute, zielorientierte und auch nicht strenge, aber sehr fokussierte Führungskraft sein kann. So. Mhm. Das schließt sich nicht aus. Für mich bedingt sich das eher. Also, oder man hat einfach mehr Erfolg, wenn man eine menschlichere und emotionalere Art mit einbezieht.
Mhm. Die menschliche Art, KPIs zu nutzen.
Wirklich. Also, weil es ist ja ganz klar, ja, das ist auch so ein bisschen dieses Thema, hatte ich einmal bei einem Pitch, das kann ich mich noch erinnern, Jan und ich haben gepitcht vor nur Männern. Da ging es auch um einen Accelerator, glaube ich, damals. Und dann kam eine Frau, die in der Jury war, aus New York, eine Investorin, hinterher zu uns und sagt, Ladies, es ist unfassbar, ja, ihr habt bessere Zahlen als alle Jungs oder hier männliche Gründungsteam, die heute gepitcht haben, ihr habt bessere Kunden, ihr habt so ein tolles Produkt und ihr habt eine Slide darüber gesprochen und sonst 80% darüber, was ihr in der Welt verändern wollt. Mhm. Ja, es ist ja schön, aber es triggert die Männer nicht. Ja, die wollen ihre KPIs etc. Und es ist dann aber ganz spannend, weil ich denke, genau diese Art von, wir müssen ja diese Emotion, dieses Visionäre, wo wollen wir hin, ja, was wollen wir kreieren in der Welt, was wir Frauen, wo wir, glaube ich, ganz gut drin sind, so was wollen wir verändern, das dann in diese harten KPIs zu gießen, dann sind wir unschlagbar.
Ja, ja. Und das ist, jetzt kommen wir, glaube ich, auch auf ein, sag mal, Feld, wo wir noch besser werden können, auch als Gesellschaft und Wirtschaft. Die Anzahl der Gründerinnen ist, glaube ich, bei 16%. Also jeder sechste Gründer ist weiblich. Das Gründende ist weiblich. So, jetzt habe ich es.
Ja, katastrophal.
Das ist natürlich, genau, das ist katastrophal. Aber du hast natürlich eben schon einen Punkt genannt. Wenn tatsächlich das Weibliche unter anderem darin besteht, dass man mehr über die Ziele spricht, mehr über die Vision, was man verändern möchte und nicht so sehr über die KPIs und die harten Zahlen. Mhm. Auf der anderen Seite aber Venture Capitalists sitzen, männlich, die nur die Zahlen sehen wollen, sagen, ja, die haben jetzt irgendwie 2 Minuten über Zahlen gesprochen, die sahen auch ganz gut aus, aber wo sind denn die Visionen, wo sind die Details, wo sind dies und jenes, wo sind die Margen, da fehlten uns die viele Informationen, dann kommen die nicht zusammen und das ist doch eigentlich schade, oder?
Absolut.
Wie ändern wir das? Und
ja, ich habe ja mit Jana vor ein paar Jahren dann noch meine All-Female-Runde gemacht, weil wir hatten nur männliche Investoren bis zu dem Zeitpunkt oder die bei uns immer in den Gesellschafter-Meetings saßen, waren nur Männer. Und dann haben wir gesagt, wir wollen da mehr Diversität reinhaben und haben dann bewusst die Anteile nur an Frauen rausgegeben. Mhm. Und mir fiel es leicht, die Runde abzuschließen, weil ich damals schon über 8 Jahre Netzwerkaufbau betrieben habe, ja, und tolle Ladies kennengelernt habe, die dann bereit waren, da Geld zu investieren und Mitgesellschafterin von Tannenbloom zu werden. Aber wenn man dieses Netzwerk nicht hat, fällt es einem oft schwer, an Frauen zu kommen, die einem da weiterhelfen können. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und wir haben dann mit dieser All-Female-Runde so ein tolles Feedback bekommen von Frauen, die dann geschrieben haben, ich will auch Geld geben, kann ich noch Geld geben? Und Gründerinnen, die gesagt haben, wo habt ihr nur diese tollen Frauen gefunden? Sodass dann die Investorinnen, die in uns investiert haben, sich zusammengetan haben und gesagt haben sich mit mir hingesetzt und ein paar andere tollen Frauen dazu geholt und gesagt, wir müssen da was verändern, ja. Also die Ina hat es damals angetrieben und dann alle waren dabei, also Martina, Stefanie, alle, die bei uns mit drin waren. Und dann haben wir einen Verein gegründet, den Kölsch Ventures, quasi das größte deutsche Female Investors Network, beziehungsweise so, wie wir es aufgebaut haben, einzigartig, weil wir gesagt haben, wir wollen es ermöglichen, dass die diversen Teams, also mindestens eine Frau im Gründungsteam, auch auf weibliche Investorinnen stoßen. Ja, weil in der Vergangenheit, klar, das Geld liegt bei den Männern. Wenn immer nur die Männer in den Chefsesseln sitzen, die Männer die Kohle machen, dann wird sich da nichts verändern. Sondern wie schaffen wir es, dass die Frauen die CEOs werden und die erfolgreiche Firmen gründen, verkaufen oder was auch immer und dann wieder in junge Gründerinnen investieren können. Also es ist ja so ein Kreislauf und der Unconscious Bias ist everywhere. Ne? Also ich investiere ja auch super gerne in Frauen, ja, die mir ähnlich sind. Ich versuche es natürlich auszublenden und es anders zu machen, aber es ist ganz normal. Ja, ich mache da den Männern auch keinen Vorwurf. Wir müssen es nur wissen, dass es so ist und dann strukturell was verändern. Und es ist aber wirklich schön, weil mit Encourage Ventures jetzt seit 1,5, 2 Jahren Wir haben eine Startup Academy aufgebaut. Wir sind 700 Frauen in unserem Netzwerk. Wir haben Mentoring Nights, Pitch Nights, jetzt schon, glaube ich, die 25. Wir haben unzählige Startups gefundet, gefördert und so. Und es ist wirklich toll zu sehen, was man bewegen kann, wenn wir Frauen zusammenkommen und uns unterstützen. Und es geht mir nicht darum, dass es uns für ewig gibt. Wenn du mich fragst, würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann obsolet und überflüssig werden, weil wir eben da totalen Ausgleich haben, dass genauso viele Frauen gründen wie Männer. Aber bis dahin brauchen wir auch noch solche Strukturen, wo wir gezielt gucken, dass Frauen genauso gut und viel Kapital bekommen wie die männlichen Kollegen.
Mhm. Ja. Wie guckt denn Encourage Ventures anders auf Startups als, sag mal, ein typisches männlich geleitetes VC?
Ganz individuell, weil das sind ja diese weiblichen Business Angels, ja, die da viel mit ihrer Persönlichkeit reinbringen. Und das, was ich aber von den Startups rückgemeldet bekomme, ist es definitiv so. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass in dem Moment, wo ich die weiblichen Investorinnen hatte, ich einfach einen viel, viel, viel schöneren Perspektive in meinem Gesellschaftskreis hatte und ich Themen immer von beiden Seiten beleuchten konnte. Und die haben mir andere Tipps gegeben. Die haben anders mit mir gesprochen, von Frau zu Frau etc. Und das tut so gut, ja, und das ist so wichtig. Darum wünsche ich einfach jeder Frau, die eine Firma aufbaut, auch tolle Frauen in ihrem engen Umfeld, die sie dabei unterstützen. Und ich habe ganz viele tolle Investoren gehabt, also auch männliche Unterstützer. Also das will ich nicht sagen, dass das nicht wichtig war. Die habe ich genauso dringend gebraucht. Und für die bin ich heute sehr, sehr, sehr dankbar. Aber das sind auch die Männer, die uns jetzt mit Encourage Ventures unterstützen.
Ich wollte gerade sagen, die Mischung macht es. Ne? Das ist
ganz
das
höre genau. Ich daraus. Ja. Ganz genau.
Und die KPI-Frage ist jetzt, ihr sagt, es muss mehr Kapital auch für diese Art von Startups zur Verfügung stehen. Wie viel Kapital habt ihr euch denn vorgenommen, wollt ihr in diese Startups, diese gemischten Startups investieren?
Ja, das ist wirklich sky is the limit. Also wir haben jetzt erstmal in Deutschland angefangen, jetzt sind wir schon in Paris, wir haben unsere Regional Hubs in Wien, in Salzburg, jetzt haben wir eine Afrika Edition und so. Also Markus, da, ja, nenne ich dir keine Zahl, weil das ist sky is the limit. Also wenn wir es dahin kommen, dass wir sagen, irgendwann fließt genauso viel Kapital in Frauen wie in Männern, dann erst hören wir auf.
Wie ist die Zahl im Moment? Also wie viel habt ihr under Management sozusagen?
Capital? Also wir haben im Moment, ist es so, dass es ist nicht wie bei einem Fonds, ja, dass wir jetzt irgendwie 15 Millionen 20, 30 eingesammelt hätten, sondern die Frauen, die bei uns im Netzwerk sind, die geben in dem Moment, wo sie die Startups kennen, so viel Geld, wie sie geben wollen. Ja, das heißt, es ist unlimited. So, die Frauen entscheiden in dem Moment, wo sie Startups treffen oder pitchen hören, wie viel Geld sie geben wollen. Und das kommt dann aus ihrem Vermögen. Das ist nicht, dass wir jetzt den Fonds...
Ihr vermittelt die Kontakte genau, und bringt die Leute
absolut.
Zusammen.
Genau, wir haben die ganzen tollen Frauen mit Geld und bringen die mit den Frauen zusammen, die die tollen Ideen haben. Genau.
Super, sehr schön. Ja. Das eine ist natürlich, erstmal an Kapital zu kommen. Das andere ist, wenn man über VCs geht, dann geht man über Multiples, dann geht man über eine sehr deutliche Growth Story, Hypergrowth nennt man es manchmal.
Ja.
Das macht sehr viel Druck, auch auf die Gründerinnen. Ist das etwas, was ihr bewusst so wollt? Oder würdet ihr sagen, eigentlich würden wir ganz gerne auch mehr Verantwortungseigentum oder andere alternative Arten der
Des Unternehmertums.
Unternehmertums, der Strukturierung von Finanzen und sowas haben
absolut.
Wollen.
Ja.
Wie denkst du darüber nach?
Dafür haben wir eben dann alles, ja, weil wir dann schon gucken, was brauchen die Frauen oder die Unternehmerinnen, die Gründerinnen, was wollen die sich, was wünschen die sich und begleiten dann.
Was hältst du von Verantwortungseigentum als Struktur?
Also ich finde es natürlich ganz, ganz richtig und wichtig, dass wir im Zuge dieser ganzen veränderten Wirtschaftswelt und ökologischen Krise und vor was wir stehen, wir Wirtschaft sowieso komplett neu denken. Also du weißt, ich bin ja ein Fan von disruptiven Ereignissen. Also wirklich weg von diesen Themen wie, machen wir jetzt nur die Aktionäre happy, ruinieren wir weiter die Welt oder was können wir wirklich tun? Und überhaupt Verantwortungseigentum anders und neu zu denken. Also Menschen, alle Menschen, die in Unternehmen arbeiten, sollen auch beteiligt sein. Also das ist total wichtig. Ja, das machen auch viele Startups. Und da gibt's ja auch super schöne neue Ansätze, die das wirklich zu Ende denken und die das auch ja rechtliche neue Rahmen gießen. Und ich finde das ganz, ganz toll, ja, da vorausschauend und vorbildlich zu agieren und diese Dinge jetzt auszuprobieren.
Kommen wir zu einem anderen Thema, was mich auch nochmal interessiert. Hubertus Heil hat einen Rat der Arbeitswelt einberufen und da sitzt du auch mit drin. Was bespricht man da so? Wie ist da so die Atmosphäre? Worum geht's?
Ja, ich wurde da letztes Jahr quasi berufen und es war ganz interessant, als ich gefragt wurde, haben ja viele Menschen mir davon abgeraten, so Anna, boah, das ist Politics und es ist so zäh und da sind Gewerkschaftsvertreter drin, ja, Institutsleiter und da geht's aber nur irgendwie um Politik und so verlängerter Arm der SPD und dies und das und jenes, ne? Also so, ich habe alles gehört von don't do it, ja? Und ich merke nur immer dann, das reizt mich, je mehr Menschen sagen, don't do it. Nein, aber sich's anzugucken, was man für einen Einfluss haben könnte, um es mitzugestalten, weil ich ja schon ein Fan von bin, nicht immer von Anfang an zu sagen, boah, da will ich mich nicht mit beschäftigen, das ist zäh, das ist anstrengend, sondern erstmals wirklich anzugucken, ja, sich ein Bild von machen und dann versuchen, auf eigene Art und Weise mitzugestalten. Und dann kann ich hinterher immer noch schimpfen, wenn es gar nicht funktioniert oder es anders probieren. Ich bin ja nicht so der Fan von, ich schimpfe dann, sondern einfach dann zu gucken, was man für andere Möglichkeiten hätte. Aber drum habe ich das dann doch sehr gerne angenommen und in der Runde auch versuche ich die ein oder anderen Impulse für meine Themen einfach zu setzen. Mhm. Ja. Und das ist mir sehr wichtig. Und drum freue ich mich auch auf dieses Jahr, weil wir haben jetzt einen Bericht abgegeben, wo natürlich sehr viel wissenschaftlich beleuchtet wurde im Zuge der ökologischen Transformation und digitalen Transformation, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Aber ich bin dann immer so ein Fan von, es ganz konkret werden zu lassen. Mhm. Und das ist auch der Fokus in diesem Jahr dann. Also was könnten wirklich ganz konkrete Vorschläge an die Politik sein, die wirklich greifbar und handfest sind und sofort irgendwie umgesetzt werden können.
Ja, super. Ist das so, jetzt etwas, was ihr erstmal unabhängig von der Politik gestaltet oder sitzt da so jemand wie Hubertus Heil oder Staatssekretär? Nee,
wir sind unabhängig. Wir sind ja im Grunde Beratungsgremium für ihn und kommen mit Theorien, mit Erkenntnissen auf ihn zu, die ihm dann helfen, es in der Politik einfließen zu lassen.
Okay, und ist schon irgendwas davon?
Das müsst ihr euch durchlesen, weil der ist sehr, sehr lang, 180 Seiten, glaube ich.
Nee, aber hast du das Gefühl, dass davon auch wirklich was ankommt in dem politischen Programm dann auch?
Ja, das ist spannend, weil auch das finde ich so wichtig, das jetzt zu gucken und zu tracken. Und je konkreter, und darum wäre auch so mein Impuls jetzt als nächsten Schritt oder auch von meinen Kolleginnen und Kollegen dort, da sind wir uns einig, es jetzt sehr konkret werden zu lassen, weil wir es dann auch hinterher einfacher tracken können, ob dann auch wirklich was umgesetzt wird.
Da gibt es keine, no excuse, es gibt keine Ausrede mehr. Hier, hupsi, wir haben das ganz klar geschrieben. Wo ist hier das Programm dazu? Wir brauchen jetzt das Geld, auf geht's.
Hier steht.
Ja, sehr schön. Da bin ich mal sehr gespannt. Und das ist jetzt etwas, wie lange bist du da jetzt berufen?
Für 3 Jahre.
Für 3 Jahre. Das heißt, du hast noch 1,5 Jahre sowas?
Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Ja, okay.
Genau.
Wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Zeit, um Sachen reifen zu lassen. Und,
absolut.
Ich kenne das ja aus der Corporate-Welt. Da dauert das auch ein bisschen länger, wenn man mal bestimmte Programme anstößt, bis sie dann wirklich greifen, auch so sichtbar sind, dass die Menschen auf der operativen Ebene etwas spüren. Ja. Und wahrscheinlich ist in der Politik noch irgendwie, muss man noch ein Jahr drauflegen.
Ich tue mir schwer damit, ich sage es auch ganz ehrlich, ich tue mir sehr schwer damit, aber genau das ist ja auch so ein sich reinfinden, wie schafft man es in den Strukturen und Umgebungen trotzdem durch bestimmte Maßnahmen schnell was verändern. Auch das muss man ja austesten.
Ja. Schnell was verändern, dauert lange. Was auch ganz schnell passiert ist, ist, dass diese Zeit von diesem Podcast rumgegangen ist. Und wir kommen jetzt so langsam dazu, dass die Schlussmusik sich hineinschleicht. Genau. Und eine Frage habe ich noch. Welcher Moment in diesem Podcast hat dich besonders berührt?
Oh, das waren ganz viele schöne Fragen von dir, die mich berührt haben, Markus. Von dem her würde ich sagen, es war nicht nur der eine Moment, sondern ich fand es total schön und es berührt mich auch total und finde ich so toll, dass du dieses Thema aufgreifst und über Female Leadership sprichst. Ja?
Dankeschön.
Und ich habe neulich ein Buch gehabt von Ute Clement. Hast du gehört? Frauen führen besser, hat sie geschrieben.
Ja.
Hast du es gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, ich weiß aber, dass es das gibt.
Ja, super, du musst sie einladen, weil eine Sache fand ich total spannend. Sie hat geschrieben, dass wir Frauen die Ambivalenz besser zulassen können oder auch Ambiguität besser aushalten können. Ja? Und das fand ich total interessant. Und ich glaube auch in unserem Podcast hier waren ein paar Dinge mehrdeutig, kann man unterschiedlich interpretieren, unterschiedliche Schlüsse draus ziehen, aber das finde ich gar nicht schlimm, das finde ich super.
Gehört dazu, in der VUCA-Zeit gehört das zum Leben, ne?
Ganz genau. Und von dem her bin ich echt, hoffe ich, dass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ein oder andere irgendwie mitnehmen konnten und auch Spaß hatten.
Ja, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und deine Einblicke in dein Leben und in deine Denkwelt, auch den ganzen ZuhörerInnen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Teilt das Ganze, kommentiert es, sprecht laut drüber, das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen einfach auch laut drüber sprechen und viel drüber sprechen. Zieht euch die Jungs um euch herum mit heran, weil es ganz wichtig, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam darüber sprechen, wie wir das besser hinkriegen können. Und dann haben wir eine Chance, wirklich eine tolle Arbeitswelt und eine tolle Gesellschaft wieder aufzubauen. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Danke, Markus.